Jedes Kind spiegelt seinen Eltern ihre Schattenseiten. Das gilt für Wochenbett, aber es gilt auch für das ganze weitere Leben auch. Immer das Verhalten des Kindes, vor allem das unerwünschte Verhalten, das schwierige Verhalten, wirft uns immer auf uns selber zurück, auf unseren eigenen Themen, wo wir immer den Blick nach innen richten müssen. So ist es für die Väter auch nicht anders. Also die werden auch mit ihren eigenen Themen konfrontiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema: Identitätskrise made in Wochenbett. Denn während einer Geburt öffnet sich nicht nur der Körper einer Frau, um ein Kind zu gebären, sondern auch die Seele, sagt die Autorin, Psychologin und Elterncoach Inga Erschowa. Sie berät Eltern und bemerkt immer wieder, das Wochenbett ist eine ganz besondere Zeit und auch eine riesige Chance zu wachsen. Herzlich willkommen, liebe Inga.
Hallo, liebe Christine, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, wir freuen uns, dass du gekommen bist. Ein wichtiger Hinweis noch für alle, die das Wochenbett längst hinter sich gelassen haben und jetzt vielleicht denken, ja, okay, ist nicht ganz meine Folge. Doch, auf jeden Fall, denn all das, was im Wochenbett passiert, ist eigentlich nur der Anfang der Reise. Also was wir hier besprechen, bezieht sich zwar teilweise auf diese ganz besondere Phase der Elternschaft, aber im Grunde gilt ganz viel davon für jeden Beginn einer neuen Phase. Und wir wissen ja, das passiert dauernd, dass die Dinge sich neu ordnen im Familienleben. Aber jetzt erstmal, warum ist das Wochenbett so eine sensible Zeit, Inga?
Also wenn wir schwanger sind und wir fiebern so der, vielleicht beim ersten Mal, gerade bei der ersten Schwangerschaft, fiebern auf die Geburt hin und denken, okay, das ist dann vollbracht sozusagen, die Schwangerschaft ist vollbracht, dann ist es geschafft sozusagen. Aber dann natürlich eine Phase ist abgeschlossen, aber die andere fängt erst an und die ist dann lebenlang tatsächlich. Also man kann sie auch nicht mehr rückgängig machen. Wir sind dann Eltern lebenlang. Und das verändert uns tiefgreifend. Das verändert, das teilt unser Leben, die Geburt teilt unser Leben in davor und danach. Und heute werden wir in die Tiefe schauen, was da genau passiert. Also zunächst einmal, wenn wir aus dem Krankenhaus in den meisten Fällen nach Hause kommen, und dann stellen wir fest, dass die bekannte Wohnung plötzlich wie ein anderes Planet anfühlt. Das ist alles.
Krass, ja, das kenne ich.
Also alles ist gleich, doch alles ist komplett anders. Und
es fängt schon beim Auto an, oder? Also wenn ich meine Neugeborenen in den Autositz ins Auto gesetzt habe, dann wurde das immer so ganz. Oh, man wollte unbedingt ganz sicher nach Hause kommen und plötzlich war dieses Auto, da war ein ganz anderes Gefühl drin.
Das ist erstaunlich und das wirkt so unerwartet, weil vorher zumindest bei mir war das so, ich dachte, ja, ich bekomme ein Kind und mein Leben läuft so weiter wie bisher. Das ist ein bisschen vielleicht, als würde ich ein Haustier anschaffen und ich werde ja die gleiche bleiben. Mein Leben wird nur mit etwas dazu, es kommt noch etwas dazu, aber ich werde so weiterleben. Mehr oder weniger wie bisher. Aber es dann so ein krasser Wechsel geschieht, darauf war ich persönlich tatsächlich nicht vorbereitet und die Mamas um mich herum auch nicht.
Aber hattest du dich damit schon so auseinandergesetzt vorher und die Praxis war dann anders oder hast du dann erst danach erkannt, okay, das ist ein riesiges Thema gerade?
Also ich habe mein erstes Kind in Spanien bekommen, in Barcelona tatsächlich und und da sind wir schon bei dem Thema. Also meine Persönlichkeit hat sich schon in der Schwangerschaft gezeigt. Also das Ehrgeizige, ich habe tatsächlich 2 verschiedene Geburtsvorbereitungskurse absolviert in 2 verschiedenen Kliniken, damit mir bloß nichts Wichtiges entgeht sozusagen. Viel hilft viel nach dem Motto. Alles auf Nummer sicher gehen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, als ich dann dieses veränderte Gefühl erlebt habe, dass nichts ist so, wie es war, dachte ich, warum hat man mir das Wichtigste vorenthalten? Also man hat mir über die Wehen erzählt, über den Geburtsvorgang, Säuglingspflege und so weiter. Aber dass man sich so verändert fühlt, das hat keiner mit einem Wort erwähnt. Und ich dachte, für mich war damals das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Veränderung überhaupt, dass ich mich wie nicht wiedererkenne und mein Leben auch nie nicht wiedererkenne.
Und ist das ein harter Schlag erstmal für die Frauen, die das
die diese Erfahrung machen?
Ja, das jeder geht da natürlich, jede Frau geht da unterschiedlich damit um. Also ich bin ja vom Haus her Psychologin, deswegen war ich ein bisschen wie zweigeteilt. Also ein Teil von mir hat das erlebt und das andere Teil hat nach Antworten gesucht. Was passiert da eigentlich? Was geschieht da mit mir? Ich wollte das auch ein Stück weit fachlich verstehen. Was geschieht mit der Seele? Was passiert? Und ich habe mich auf die Suche gemacht und in Spanien damals war das schon in aller Munde. Die argentinische Autorin, die heißt Laura Gutmann, die das beschrieben hat als Mutterschaft, die Begegnung mit dem eigenen Schatten. Und das hat mich damals elektrisiert, dieses Thema. Was ist das? Was ist das? Und ich habe auch viel gelesen, auch viel von ihr gelesen, später auch Fortbildungen mit ihr gemacht. Und sie hat tatsächlich gesagt, dass da öffnet sich die Seele und zeigen sich Teile von uns, die bis dato verborgen waren, versteckt waren, für uns unbewusst und unzugänglich waren. Die zeigten sich dann im Wochenbett. Die kommen dann ungehindert sozusagen raus und breiten sich aus. So. Und da geht jede Frau unterschiedlich damit um. Die eine wird neugierig, die andere wird erschrocken. Die dritte weiß nicht, wie ihr geschieht. Die vierte macht Augen zu und durch.
Ja.
Und da sind wirklich verschiedene Umgangsmöglichkeiten da zu sehen.
Aber passiert es jeder Frau? Mir ist es auf jeden Fall passiert und lustigerweise auch noch beim vierten Kind. Ich war vorbereitet, ich habe sogar meinen Mann vorbereitet, habe gesagt, du weißt, nach der Geburt, es wird erstmal schwierig mit mir und für mich. Aber es verhindern konnte ich trotzdem nicht. Es ist wieder passiert. Ist es immer der Fall oder gibt es auch Frauen, die das gar nicht spüren?
Es ist wirklich, ich würde sagen, es ist immer der Fall, tatsächlich. Und es ist nur der Unterschied, wie viel man sich darauf einlässt, wie viel man davon zulässt, wie viel man diesem Phänomen Raum gibt. Und wie gesagt, ein großer Teil macht einfach Augen zu und durch, weil es so unbekannt und sogar vielleicht bedrohlich wirken kann, weil es so, was ist das? Ne? Es ist schwer zu greifen, schwer zu verstehen auf den ersten Blick. Und es ist leider auch noch nicht so rumgesprochen in der Gesellschaft, dass es in jedem Elternmagazin steht, dieses Phänomen im Wochenbett, dass man wirklich erstmal nicht weiß, was da ist. Aber ich glaube, das geschieht jeder Frau.
Es wird so ein bisschen runtergebrochen oft, ne? Als hormonelles Phänomen. Wenn die Hormone runterpurzeln, wird es erstmal kurz komisch, so als würde man sich davon wieder regenerieren. Und du sagst jetzt, das stimmt gar nicht. Das ist kein einfach ein Runterpurzeln und dann geht alles wieder normal, sondern das ist eine tiefgreifende Veränderung.
Also man schiebt das gerne auf die Hormone und das Phänomen Heultage oder Baby Blues, wie man das nennt. Im schlimmsten Fall, das ist ein Wochenbettdepression, weil man das geschieht, ist vielleicht nicht ganz das Thema unseres Podcasts, aber das geschieht, wenn dieser Kampf sich entsteht zwischen diesen inneren Kräften, die sich offenbaren und diesem Unterdrücken von draußen, ja, reiß dich doch zusammen, ist doch alles nicht so schlimm, dein Kind ist gesund, funktioniere wieder, ne? Und das bringt eine Frau zu so einem Konflikt. Sie spürt auf einer Seite, da ist was, aber es wird von außen so ein Deckel drüber gehalten. Und das kann wirklich zu Wochen mehr Depressionen führen. Aber das wird gerne auf die Hormone geschoben nach Mutter. Ja, das wird sich schon wieder einrecken. Und tatsächlich kann man sagen, dass dieses Phänomen sich abflacht mit der Zeit. Je mehr die Frau dann ankommt in dieser neuen Situation, wenn sie Unterstützung bekommt, gut, wenn sie Verständnis erfährt, Zuspruch, Umarmung, helfende Hände, so dass sie sich öffnen kann, dass sie das ausleben darf, dass sie nicht funktionieren muss und schon gar nicht allein mit dem Baby bleiben muss, das ist dann auch Katastrophe. Also wenn die Umstände gut sind, dann kann sie verändert daraus gehen. Aber oft ist es so, der Mann geht nach 2 Wochen wieder arbeiten, die Schwiegereltern oder eigene Großeltern leben weit weg und die Frau bleibt dann allein mit dem Baby zu Hause, das ist furchtbare Vorstellung.
Das macht einsam, ne? Ja. Ich war beim ersten Baby, habe ich in der Stadt gewohnt, also als das erste Kind geboren ist. Ich bin dann manchmal einfach nur in Geschäfte gegangen, um Menschen zu sehen. Also natürlich hat man das Baby und sich selbst, aber um mich wieder abzugleichen mit der Außenwelt. Also für mich ist es gerade voll das Aha-Erlebnis, was du sagst, weil das natürlich beim ersten Kind ist das wahrscheinlich am heftigsten, ne? Ich kann es voll unterschreiben. Also ich habe mich echt so ein bisschen fremd in der Welt gefühlt. Aber was ist es überhaupt, was unsere Identität ausmacht? Oder wer sind wir davor, wer sind wir danach? Kannst du das so ein bisschen einordnen nochmal?
Also wir haben bis zu dem Zeitpunkt, wenn wir unser erstes Kind bekommen, schon unser Leben aufgebaut. Na, oft schon mit der beruflichen Karriere, mit unseren Freundschaften, soziales Leben, Hobbys. Und wir sind wer geworden. Wir haben so eine Art Identität ausgebildet. Wenn ich frage, beschreib dich doch mal, dann würdest du bestimmt sagen, ja, ich bin die und die, ich bin sowieso, ich habe die und die Stärken, die Schwächen vielleicht und ich werde von meinen Freunden für dies und jenes geschätzt zu einem. Und dann, wenn wir noch weiter zurückgehen in unsere Herkunftsfamilie, dann werden auch schon oft so Rollen aufgeteilt. Gerade wenn so mehrere Kinder in einer Familie sind, dann werden Rollen auch nur einmal zugeteilt. Also es gibt eine Prinzessin vielleicht und es gibt eine Rabauke, es gibt eine chaotische oder es gibt eine selbstständige, genügsame und so weiter. Und das hören wir schon von klein auf. Und wir glauben, dass es wirklich uns ausmacht. Wir glauben, dass wir das wirklich sind. Und je nachdem, ob wir uns mit dieser Eigenschaft identifizieren, dann bauen wir sie noch mehr aus. Dann benutzen wir sie in der Karriere, dann prahlen wir damit. Wir glauben wirklich, dass es unsere Stärken sind. Oder wenn es eine negative Eigenschaft ist, dann kämpfen wir dagegen. Wir beweisen der ganzen Welt, dass wir das nicht sind. Und es bestimmt aber trotzdem unser Leben und unser Alltag. Aber was sich im Wochenbett zeigt, dass das nicht unserem wahren Ich entspricht. Das ist etwas, was wir uns angeeignet haben. Das sind Masken oft, hinter denen wir laufen. Und wir wissen, das ist wie Rollen in einem Stück. Wir haben ein Manuskript. Wir wissen, dass wir, wenn wir als eine Prinzessin, wie eine Prinzessin auftreten, dann wissen, wie wir uns zu verhalten haben, oder wenn wir ein Rabauker sind, dann wissen wir auch, was andere von uns erwarten. Und das ist dann leicht. Das ist so ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren. Und im Wochenbett merken wir unbewusst oft, das ist wirklich ein diffuses Gefühl, es stimmt irgendwas nicht. Es stimmt irgendwas nicht. Ich höre oft von Frauen, die sagen, ich gehe nicht ans Telefon, weil die Menschen, die mich anrufen, die rufen die Alte, die sie glauben zu kennen. Aber das bin ich nicht. Ich kann nicht mehr diese Gespräche führen wie früher. Ich kann nicht mehr diese lustige oder die soziale sein. Ich bin jetzt komplett jemand anders. Ich erkenne mich selber nicht mehr und ich möchte das den anderen Menschen irgendwie noch gar nicht zeigen oder nicht zumuten. Weil ich will sie auch nicht vom Kopf stoßen. Die werden sich sehr wundern, wenn sie da auf der anderen Seite bekommen haben. Deswegen, man kapselt sich ein Stück weit ab und man, ja, im besten Fall, man sucht nach Antworten oder man forscht, man sucht sich Hilfe auch. Also viele kommen zu mir auch mit dem Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ich will rausfinden, entweder ich will wieder der Alte sein oder ich will rausfinden, wer ich wirklich bin.
Die zwei Wege gibt es wahrscheinlich.
Ne? Ja, die zwei Wege gibt es. Aber nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel eine Frau, das war jetzt auch in meinem Fall, also ich wurde immer als in der Familie als die Fähige so gehalten, als die Selbstständige, als die Kluge vielleicht auch. Ich habe eine Schwester, die ist die Schöne.
Die wird auch ihre Probleme gehabt haben im Wochenbett dann.
Genau, so gab es bei uns die Kluge und die Schöne. Und so habe ich auch eine gewisse Karriere gemacht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mein Kind bekommen und ein sehr sensibles Kind, verlangendes Kind, der es nach viel Nähe verlangt hat, nach viel Zuwendung verlangt hat, nach mich gefühlt komplett absorbiert, so eingesaugt hat, wo ich kaum ich konnte sie kaum ablegen. Ich habe gefühlt meine Tage auf dem Sofa mit entblößten Brüsten verbracht.
So. Ich fühl's.
Ja. Und ich konnte nicht mal duschen gehen oder mir einen Kaffee machen. Und da fällt dieses Bild in sich zusammen. Die Fähige wird plötzlich verzweifelt oder die Selbstständige wird plötzlich unselbstständig, hilfebedürftig. Eine Frau, die alles immer gemeistert hat, die versinkt im halben Glas Wasser, wenn sie ihr Kind nicht beruhigt bekommt, es weint und dass ihre gefühlte Fähigkeit verschwindet dann im Handumdrehen. Das ist komplett neue Welt für sie. Oder die Alte bricht in sich zusammen wie so ein Kartenhaus und ich weiß wirklich nicht weiter, was da los ist.
Wie ist das mit den Papas in dieser Phase? Passiert es denen auch oder / wie gehen die damit um, wenn die Mama plötzlich, die Frau, die sie lieben, plötzlich so in sich zusammenbröckelt gefühlt und plötzlich in so einer Krise steckt?
Ja, das ist auch wirklich ein großes Thema in dieser ersten Phase nach der Geburt. Ich glaube, es gibt sogar Statistiken, die sagen, dass viele sich trennen in der Zeit, weil diese vermeintliche Persönlichkeit oder das Aushängeschild, mit dem wir bisher gelebt haben, wie wir uns gegeben haben, die hat natürlich auch mitgewirkt, als wir unsere Partner ausgesucht haben.
Mhm, stimmt.
Das heißt, eine selbstständige Frau hat vielleicht sich einen unselbstständigen Mann ausgesucht, einen Poeten, einen Künstler, einen Weichen. Oder es gibt andersrum, es gibt verschiedene ganze Konstellationen und auf jeden Fall dieser unausgesprochene Vertrag, der eine Beziehung zustande geführt hat, der entpuppt sich im Wochenbett auch erstmal als, in vielen Fällen als, ich will das nicht sagen, aber Fake vielleicht oder etwas Unwahres. Männer erleben, ich habe ja dir schon diesen Spruch erzählt, man sagt, die Frauen hoffen, dass ihre Männer sich endlich verändern und sie tun das nicht. Und Männer hoffen, dass ihre Frauen sich nie verändern und sie verändern sich. Und genau das passiert im Wochenbett. Eine Frau, die immer fähig war zum Beispiel, die in der Beziehung sehr viel geleistet hat, also vor der Geburt, an so Management, an Terminplanung, sich gekümmert hat, wer wann Geburtstage hat in der Verwandtschaft zum Beispiel, Freizeit organisiert hat, der Mann hat so sehr unbeschwert gelebt. Plötzlich im Wochenbett gibt es ein Kind, was die Mutter komplett absorbiert, sie alle ihre Kräfte an sich bindet. Sie hat dafür jetzt keine Zeit mehr, keine Kraft mehr. Und das heißt, dieses leichte Spiel für den Mann, der wundert sich, wieso? Das lief doch immer gut bisher. Und dann die Frau verlangt, dass er sich jetzt auch kümmert und er kann nie genug. Er hat das Gefühl, bringt schon alles, was er kann und darüber hinaus. Und das ist nie genug. Das ist nie genug.
Ich glaube, das haben viele, ne? Ja. Also gerade im Wochenbett haben das, glaube ich, ganz, ganz viele Familien und darüber hinaus.
Da geschieht auch sehr viele Projektionen, auch dieses nie genug. Ist oft das Gefühl der Frau, dass sie selber sehr unterversorgt ist. Ne? Mhm. Dass diese vermeintlich selbstständiges Mädchen schon früh die Nie-Hilfe gebraucht hat, das ist ja eine Pseudo-Selbstständigkeit. Natürlich braucht jedes Kind Hilfe und natürlich hat jedes Kind mal Probleme und Schwierigkeiten, aber weil es so in der Familie praktisch die Rolle war, die musste selber immer zurechtkommen, die musste selber alleine lösen ihre Probleme. So hat sie im Wochenende das Gefühl, sie muss das schon wieder alleine lösen. Aber da zeigt sich immer die Kehrseite dieser Überlebensstrategie. Mhm. Ne? Und das ist ein großes Phänomen. Im Wochenende zeigt sich die Kehrseite. Das heißt, die vermeintlich Selbstständige ist in Wirklichkeit verzweifelt.
Ja.
In Wirklichkeit hilfebedürftig, was sie bis dato immer versteckt hat, immer drüber hinweg getäuscht hat. Aber jetzt zeigt sich das in voller Wucht. Sie braucht Hilfe. Und diese Unterversorgtsein kann der Mann ihr auch nicht ausgleichen, weil es ein sehr altes, tiefes Gefühl ist, was aus der frühen Kindheit vielleicht schon rührt. Mhm. Und da ist der Mann auch in einer undankbaren Situation. Er kann es ihr nicht nehmen, dieses Gefühl, egal wie viel.
Aber er hat er das auch? Also Bröckeln Männer auch in dieser Wochenbettphase? Auch die kriegen ja so ein kleines Würmchen in den Arm gelegt und dann wird ihnen gesagt, du bist jetzt der Papa. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Papas, die vielleicht selbst keinen so präsenten Papa hatten, dass die auch eine ganz schöne Identitätskrise kriegen können, weil die plötzlich merken, oh, guter Papa, weiß ich gar nicht, wie das geht. So, ist das auch der Fall oder eher ist es ein weibliches Phänomen?
Also Väter erleben natürlich auch, jedes Kind spiegelt seinen Eltern ihre Schattenseiten. Ja. Das gilt für Wochenbett, aber es gilt auch für das ganze weitere Leben auch. Immer das Verhalten des Kindes, vor allem das unerwünschte Verhalten, das schwierige Verhalten, wirft uns immer auf uns selber zurück, auf unseren eigenen Themen, wo wir immer den Blick nach innen richten müssen. Und so ist es für die Väter auch nicht anders. Also die werden auch mit ihren eigenen Themen konfrontiert.
Wahrscheinlich nicht nur durch das Kind, sondern auch durch die Frau, die plötzlich so anders ist. Ne? Da wird man, wenn dieses Puzzle nicht mehr so aufgeht, dieses ich bin vielleicht der Chaot, aber meine Frau hat alles im Griff. Wenn das Puzzle nicht mehr aufgeht, werde ich ja auch wieder mit mir konfrontiert. Ne?
Leider passiert es oft, dass man das Problem sozusagen im Außen sucht. Mhm. Und das ist auch fatal, weil man versucht, das Problem im Außen zu lösen, indem man versucht, den anderen zu verändern. Sagen, ja, änder dich doch, sei doch so wie früher. Oder aber es ist unmöglich. Das Leben ist jetzt ein anderes, die Situation ist jetzt eine andere. Wir sind jetzt Eltern und das führt zu vielen Streitereien.
So. Was? Bei uns nicht. Doch, ich fand das Wochenbett gerade, ich dachte, das wäre so eine, alle schreiben einem schöne Kuschelzeit, kommt erstmal an und es fühlt, also man dachte, man kommt in so einem schönen Ressort an und kuschelt sich da ganz romantisch zu dritt zusammen und kommt so in diesem Familienleben an und dann ruckelte das so. Ich war ganz überfordert davon, es ruckelte auf eine Art und Weise, die ich mir gar nicht vorstellen konnte vorher. Dass dann die Art und Weise, wie mein Mann, der Papa des Kindes, dieses Kind hielt und vielleicht nicht so reagierte, wie ich mir das vorstellte, wenn das Kind schrie, war ganz, ganz schwierig. Da war die Hebamme dann total wichtig, die gesagt hat, dieses Kind hat zwei total unterschiedliche Elternteile. Das bedeutet, dass es in die Welt geht, mit dem Skill, mit zwei sehr unterschiedlichen Typen klarzukommen. Das hat mir mega geholfen in dem Moment. Dann meinen Mann auch so zu respektieren, wie er Papa war, und anzuerkennen, dass ich auch anders Mama sein darf, als er Papa ist. Und das war total hilfreich. Aber es hat geruckelt, auf jeden Fall auch als Paar. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass es eine Zeit war, die wie so ein Startschuss war für das, wie es jetzt zwischen uns läuft und dass man da ganz viele Weichen stellen konnte. Deswegen finde ich die Idee, sich da Hilfe zu holen, wenn es zu sehr ruckelt, total sinnvoll. Wenn die dann aber zu dir kommen, die Paare oder die Mamas, was sagst du denen? Wie kann man mit dieser Zeit gut umgehen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sind zwei Dinge, die so zu 90% kommen die Frauen zu mir tatsächlich oder sogar mehr, 95%. Es ist meistens durch sie dann die Väter, aber als Zweite. Zwei Sachen beschäftigen sie. Zu einem wirklich dieses Phänomen, ich erkenne mich selbst nicht wieder oder ich empfinde nicht das Glück oder nicht die Liebe, die ich mir vorher ausgemalt habe und erwartet von mir selber erwartet habe. Und zum Zweiten, ich verstehe nicht, warum das so ist. Woher kommt das? Weil ich habe das Kind gewünscht, ich habe das erwartet, ich habe mich auf das Kind gefreut, alles war vorbereitet, das gemachte Nest. Und jetzt das Kind ist da und ich bin todunglücklich. Ich verstehe nicht, warum. Ne? Und dieses nicht verstehen können, das macht ihn auch noch zusätzlich zu schaffen. Und dann sage ich, ja, das Kind belebt etwas in uns, was wir selber erlebt haben. Also wenn wir unser Baby, unser Kind anschauen, dann das erweckt zum Leben, man sagt das innere Kind oder das Kind, das sie selber war, das Baby, das sie selber war. Wir erleben das wie noch einmal. Und wenn wir sehen, wie unselbstständig das Kind ist, wie zerbrechlich, sensibel, wie absolut nicht überlebenswichtig ohne unsere Zuwendung das ist, das tut wirklich weh. Das tut wirklich weh, das zu erleben. Und gleichzeitig belebt das in uns, ja, aber wie ging es mir denn in der Zeit? wie ging es mir dann in der Zeit? Habe ich, wenn ich sehe, was es bedeutet, Fürsorge zu bekommen, und wenn ich vielleicht, manche erzählen mir, ja, bei uns war das so, wenn ich geweint habe, wurde ich einfach in die Küche geschoben und die Tür zugemacht. Und das macht sowas von viel mit einem, um das nochmal zu, vielleicht hat man das vorher schon gewusst, aber das zu wissen als eine trockene Information und das noch einmal zu erleben und zu fühlen, das ist was völlig anderes. Und deswegen, was ich mit Frauen mache, dann in dem Moment, wir gehen zurück in der Zeit. Also wir schauen ja, wie war es denn, wie bist du denn? Wie waren deine ersten Lebensjahre? Wie bist du überhaupt auf die Welt gekommen? Oft sind das schon, ja, ich war ein Unfall. Allein schon dieser Satz oder meine Eltern haben einen Jungen gewünscht und ich bin ein Mädchen geworden oder was. Das prägt schon so extrem mein Urvertrauen in die Welt, mein Gefühl, willkommen zu sein in der Welt oder nicht willkommen zu sein, meinen Platz zu haben oder meinen Wunsch aussprechen zu dürfen und das Gefühl zu haben, ja, mein Wunsch darf auch sein. All das und all das sprechen wir an. Wir holen das praktisch aus der dunklen Ecke, aus diesem Schatten, aus dem Keller. Wir schauen das alles an. Zu einem durch das Erzählen und zum anderen auch. Ich nenne das Zeitreisen, die wahrscheinlich auch zum Teil nicht neu, aber das ist in einem meditativen Zustand zurück in die Kindheit reisen und dann bestimmte Situationen durchleben. Mhm. Es ploppen sie ganz spontan auf und wir durchleben sie und dadurch zeigen sich Gefühle, die da waren. Aber es ist manchmal ganz erstaunlich, dass Frauen sich, also jetzt sage ich in Anführungszeichen, erinnern können, wie sie im Mutterleib waren oder als Baby war. Das ist natürlich keine bewusste Erinnerung an irgendwelche Räumlichkeiten, sondern das ist ein Gefühl. Mhm. Das ist ein Gefühl, was nie verschwunden war. Das Gefühl ist trotzdem da.
Du hast mal gesagt, für die Seele existiert der Faktor Zeit gar nicht so wirklich, ne?
Genau, also
das
die
zeigt
Seele,
sich da, ne?
Die Seele ist da an Zeit gar nicht, also die existiert in irgendeiner anderen Parallelwelt. Die Phase des Kindes durchleben wir noch einmal, unsere eigenen Phasen, die gleichen Phasen erleben wir noch einmal. Und vielleicht um vorzugreifen, es gibt Mamas, die können zum Beispiel im Wochenbett super gut, sie können sich verbinden, dieses Kuschelzeit, aber die haben große Schwierigkeiten, wenn das Kind Autonomiebestreben zeigt. Mhm. Na, und das ist ja dann auch Indiz dafür, okay, was war da in dieser Phase bei dir? Dürftest du eigenständig Dinge ausprobieren? Dürftest du dich entfernen? Dürftest du die selber finden?
Ja, da gibt es ein ganz spannendes Buch von Stefanie Stahl, das heißt Nestwärme, die Flügel verleiht. Mhm. Da geht es ganz viel um dieses autonome Verhalten und Bindungsverhalten und dass das immer so diese Balance, ob die nach links oder rechts kippt, zeigt sich ganz doll in der Mutterschaft oder in der Elternschaft, auch in der Vaterschaft natürlich, genau. Du hast in dem Moment, in dem du im Wochenbett bist, hast du ja die Chance, so richtig in dich reinzugucken, ne, wenn sich da so alles öffnet. Was, wenn man diese Chance verpasst hat, wenn die Chance vorbei ist und was macht man dann? Kann man das nachholen?
Natürlich kann man das nachholen. Also es ist wirklich für die Seelenarbeit, es ist nie zu spät. Und das, so heißt auch ein Kapitel in meinem Buch, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Vielleicht sind meine Kinder schon... Ich habe auch schon Mütter erlebt, ihre Kinder, sie waren schon längst selbst erwachsen und ausgezogen. Die kamen trotzdem zu mir mit den Themen, ja, meine Tochter spricht nicht mit mir. Das heißt, wenn die Themen lösen sich nicht allein dadurch auf, dass das Kind wächst.
Ja, ja.
Das, es bleibt und man kann zu jedem Zeitpunkt sie angehen. Im Wochenbett ist natürlich eine besondere Zeit, weil es ist wie... Aber wie gesagt, diese Öffnung der Seele geschieht ganz von alleine. Das ist wie frisch umgegrabene Erde, die so ganz, ganz feucht und ganz empfindlich. Da sind kaum Widerstände da. Das ist,
kann man richtig alles, schön säen, auch was.
Ach, man kann mit bloßen Händen einfach alles greifen. Das geschieht dann sehr viel schneller, diese Zeit. Die Arbeit, wo man normalerweise vielleicht Monate brauchen würde, geschieht dann im Wochenbett in ein paar Wochen. Manchmal ein paar Sitzungen sind ausreichend, um da zu verstehen, wieder Frieden zu finden und von da weiter zu können.
Ja. Du hast es schon zweimal erwähnt, aber ich will auch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Du hast ein Buch geschrieben, mit dem man auch ganz gut selbst ein bisschen arbeiten kann. Ne? Nicht jeder hat in dieser Phase, gerade wenn es mehrere Kinder schon sind, so die Zeit, muss er sich dann wirklich einen Therapieplatz zu suchen. Das ist ja auch ganz schön müßig heutzutage. Aber mit diesem Buch kann man auch mal selber nochmal schauen und ein ganz wunderbares Buch, das, ich finde, du bringst die Dinge auch jetzt im Podcast, ne? Du hast so eine schöne Sprache, die Dinge so auf den Punkt bringt. Das liebe ich so, ich habe immer was zum Denken, wenn ich mit dir geredet habe. Genau, das heißt, jede Mutter kann glücklich sein und gibt es jetzt auch als Hörbuch, richtig?
Genau, also das gedruckte, das Hardcover gibt es schon seit ein paar Jahren und jetzt aber ganz frisch ist ein Hörbuch auch erschienen. Das ist eine Selbstproduktion gewesen. Genau, diese kleine Übungen sind dann nach jedem Kapitel, gibt es eine kleine Einladung zum Reflektieren, so Fragen wie zum Beispiel, was war das Schönste, was dir deine Mama gesagt hat?
Ah, schön, ja.
Und das oft sagt viel darüber hinaus, welche Eigenschaften wir dann verstärkt haben in uns, ne, wie wir.
Weißt du, manchmal ist es ja auch so ein bisschen vergiftet. Dann will man was Nettes sagen seinem Kind und dann kommt was ganz anderes an. Ich weiß, dass meine Mama hat mir mal erzählt und das Gefühl konnte ich total nachvollziehen, dass als sie schwanger war, ich war das zweite Kind und sie war sich gar nicht so sicher, nachdem sie das erste ja so lieb hatte. Sie dachte, sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass da nochmal jemand kommt und dass man den nochmal so lieben kann. Und dann war ich da und ich habe es ihr so einfach gemacht und ich war so fröhlich immer und so. Und da war das sofort klar. Für mich in meinem Kopf habe ich da ein bisschen draus gemacht, okay, ich muss einfach und fröhlich sein, damit man mich dann lieben kann. Das ist so ein bisschen verrückt, was man manchmal in seinem Kopf aus eigentlich total schönen Dingen macht. Da habe ich auch nochmal so für mich draus genommen, man muss schon immer sehr achtsam sein, ne, was man seinen Kindern sagt. Und trotzdem, also bei aller Achtsamkeit, meine Mutter konnte wirklich nicht ahnen, was ich daraus mache in meinem Kopf. Da ist auch echt, also man kann das gar nicht so verhindern. Weil ich dachte gerade, als du so gesagt hast, dass man da mit so einem Päckchen immer geht, mit dieser Identität, dachte ich, oh, da muss man echt aufpassen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ja, man muss aufpassen, aber nee, man kann nicht verhindern, dass man irgendwie ja doch seine Kinder stempelt, auf die eine oder andere Art. Es passiert, oder? Dass man sowas mitkriegt an Identität.
Also je bewusster die Mama selbst ist, desto weniger stülpt sie etwas auf ihre Kinder auf. Weil oft, also wenn die Mama wenig bewusst ist über sich selbst, über ihre eigene Persönlichkeit, dann werden Kinder polarisiert oft, das Gute und das Schlechte, das Brave und das Unbequeme. Aber die Wahrheit ist immer ambivalent. Das heißt, als ein Kind oder ein Mensch generell kann nicht nur etwas sein oder nur so sein. Das heißt, da ist schon ein großer, bei mir geht schon so ein Lämpchen auf. Das kann nicht die Wahrheit sein. Ein Mensch ist immer ambivalent und immer, das ist wie ein Blumenstrauß, der ganz verschieden ist. Das heißt, niemand ist nur selbstständig, niemand ist nur fröhlich. Das kann nicht der Wahrheit entsprechen.
Das heißt, es ist gut, immer nur situativ etwas zu benennen und aufzupassen, dass man da nicht so generisch wird.
Genau, das ist genau richtig, was du gesagt hast. Das heißt, man muss nicht sagen, du bist immer so fröhlich, sondern auch du bist gerade so froh.
Ja, schön.
Du freust dich gerade über diese Sachen. Das ist dann wahr, das ist echt. Aber nicht sagen, ja, du bist immer so fröhlich. Niemand ist immer irgendwas. Das ist schon mal, und das Kind denkt, ja, aber wenn ich traurig bin, dann darf ich das nicht zeigen, oder? Weil das passt dann nicht in dieses Bild.
Ja, clever. Die Bindung, die man direkt nach der Geburt zu seinem Kind aufbaut, da gibt es ja dieses Bonding, da gibt es dann das Wochenbett. Was, wenn diese Zeit gestört ist in ihrem natürlichen Ablauf, also per Notkaiserschnitt und ich bin erstmal vielleicht ausgenockt oder mein Kind kommt direkt in so einen, ich weiß nicht, nennt man das noch Brutkasten heutzutage, ist erstmal weg von mir auf der Intensivstation oder so oder mir geht's nicht gut. Wie kann ich das nachholen? Gibt es da eine Möglichkeit, nochmal in diese Zeit zurückzureisen?
Das ist auch ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Es ist mir persönlich auch passiert mit meiner ersten Tochter. Sie wurde mir sozusagen weggenommen nach der Geburt, weil sie ein bisschen Fruchtwasserflüssigkeit in der Lunge hatte und so ein bisschen geröchelt hat. Und das wollte man unbedingt untersuchen. Und weil sie in der Nacht geboren war, war sie dann praktisch die ganze Nacht weg gewesen, bis dann Schichtwechsel war und erst dann am nächsten Morgen irgendwann gekommen. Und das ist natürlich eine wichtige Zeit, die da verloren gegangen ist, die man nie wieder ersetzen kann durch nichts. Und ich habe sehr lange daran geknabbert, mir natürlich selber Vorwürfe gemacht, warum bin ich nicht mitgekommen oder warum habe ich nicht dagegen gestimmt, weil später habe ich gelesen, das geht sowas ganz von alleine aus, das ist ganz harmlos und unbedenklich, aber wie es oft in der Klinik ist, man will auf Nummer sicher gehen und selbst meine Tochter weiß das auch, ich habe ihr auch erzählt und bedauert und sie hat gesagt, ach Mama, das hat mir nichts ausgemacht, hat sie gesagt.
Süß.
Das ist irgendwie auch süß. Aber natürlich, ich sehe das ein bisschen wie eine Narbe in der Haut, die bleibt. Und man kann sie nicht ungeschehen machen, man kann sie vielleicht betrauern. Trauerarbeit ist ein wichtiges Mittel oder wichtigere Seelenarbeit, die man leisten kann, die viele Dinge, die uns belasten, dadurch kann man sie besser loslassen, lösen, sich davon lösen durch die Trauerarbeit. Auf keinen Fall nicht durch Wegschieben oder unter den Teppich kehren oder sagen, ja, alles ist gut. Abtun, das ist alles, hilft nicht. Ich weiß, dass wir versuchen, das positiv zu denken oder ja, Hauptsache Kind gesund, Hauptsache. So all diese Sprüche, die man kennt, aber ich mache die Erfahrung, das ist ein Trostpflaster, was man so drüber zieht, aber das macht nicht wirklich Frieden, seelischen Frieden macht das nicht. Nee. Deswegen lieber darüber trauern, vielleicht weinen nochmal, vielleicht zusammen mit dem Kind weinen. Natürlich, wenn die Trennung stattgefunden hat, umso mehr Nähe braucht man das dann im Wochenbett, umso mehr Verständnis muss man für das Kind aufbringen, wenn es zum Beispiel Trennungsängste dann hat. Aber diese Narbe, die wird das wahrscheinlich bleiben. So wie es bei mir auch geblieben ist. Und man muss mit dieser Narbe irgendwie auch leben lernen auch.
Und so. Auch gemeinsam leben lernen. Ne? Ja. Aber wenn ich, also ohne jetzt ein Trostpflaster draufkleben zu wollen, aber die erste Geburt war bei mir tatsächlich so, dass es schlimm war für mich. Man hat das nach einem Kaiserschnitt, der nicht geplant war, hat man dann auch das Kind erstmal weg und sie war wirklich stundenlang weg. Das war schlimm. Meine Bindung zu ihr heute, die ist jetzt fast Erwachsene, meine Bindung könnte nicht stärker sein. Also trotz dieser Narbe muss das nicht unbedingt, das ist eine Narbe auf der eigenen Seele, aber nicht unbedingt auf der Bindung, würde ich sagen. So meine Erfahrung.
Also jedes Paar, Mutter-Kind-Paar oder jede Familie sucht da, natürlich nichts ist fatal, also nichts, ich will nicht sagen, nie wieder gut zu machen. Sowas will ich überhaupt nicht. Ehrlichkeit ist da, glaube ich, sehr wichtig mit sich selber. Eben nicht sagen, Dinge klein zu reden oder sie abzutun, sondern wirklich reinschauen, ja, das belastet mich.
Auch wenn die Seele keine Zeit kennt, was sie noch nicht erfahren hat, hat sie noch nicht erfahren. Und wenn ich noch nicht weiß, dass es gut wird, dann tut es trotzdem unglaublich weh in dem Moment. Ne? Ja, hast du recht. Ich sehe schon, es tun sich so viele Nebenschauplätze auf und ich würde noch viel mehr gerne über postnatale Depressionen, diesen Babyblues und so weiter reden, auch über Beziehungen direkt im Wochenbett und so. Also es ist ja wirklich ein unerschöpfliches Thema, aber wir sind natürlich trotzdem irgendwann am Ende dieser Folge angelangt. Wer sich da für diese ganzen Themen interessiert, dem lege ich nochmal dieses Hörbuch oder auch das Buch ans Herz. Hörbuch ist ja immer ein bisschen einfacher, gerade im Wochenbett. Ne? Da kann man so Stöpsel rein und in der Dunkelheit liegen mit Baby auf dem Bauch und vielleicht ein bisschen weinen und nachdenken und sich offen fühlen und trotzdem richtig fühlen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Inga.
Ja, sehr gerne.
Eine Frage habe ich noch. Wenn du einer Mama ein Post-it ans Wochenbett kleben dürftest, wo was draufsteht, was würde da draufstehen?
Schau nach innen. Schau zu dir in deine eigenen Seele, da sind alle Antworten.
Oh, sehr, wow, so schön. Danke dir, Inga. Und Vielen, vielen Dank dir, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, aber auch all deine Expertise. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Links und Infos zu Inga Erschoffer und zu ihrem Buch findet ihr in den Shownotes. Bei uns geht es dann am nächsten Donnerstag zusammen mit Elke Schicke weiter. Bei Kritik, Fragen oder Themenwünschen schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.